SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Ich meinerseits, sagt das lyrische Ich, werde im Höchstfall 70 Jahre. Ich bin auf mich allein angewiesen. Ich lebe in einer City. Das Neonlicht belebt mich. Ich bin an mich gebunden, also an einen Menschen gebunden. An seine heutige Stunde bin ich gebunden.
Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Der Dichter Gottfried Benn. Ein Feature von Norbert Hummelt.
Ich bin Tom Schulz, Lyriker und Reiseschriftsteller, und wir stehen jetzt auf dem Waldfriedhof Dahlem vor dem Grab des Dichters Gottfried Benn. Ich glaube, dass wir uns natürlich in bestimmten Lebensphasen immer auch Gedichte suchen, die mit uns zu tun haben. So wie diese Glocken auch. Was schlimm ist, wenn man kein Englisch kann, von einem guten englischen Kriminalroman zu hören, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Bei Hitze ein Bier sehen, das man nicht bezahlen kann. Einen neuen Gedanken haben, den man nicht in einen Hölderlin-Vers einwickeln kann, wie es die Professoren tun. Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören und sich sagen, dass sie das immer tun. Sehr schlimm, eingeladen sein, wenn zu Hause die Räume stiller, der Kaffee besser und keine Unterhaltung nötig ist. Am schlimmsten, nicht im Sommer sterben, wenn alles hell ist und die Erde für Spaten leicht.
Am 7. Juli 1956 stirbt in Berlin der Dichter und Arzt Gottfried Benn. In dem Alter, das er für sich vorgesehen hatte, wunschgemäß an einem Sommertag. Der lange umstrittene Autor, der als Expressionist begann und von 1936 bis 1948 zunächst durch die Nationalsozialisten und dann durch die Alliierten mit Publikationsverbot belegt worden war, hatte erst zu seinem 70. Geburtstag Anfang Mai öffentliche Ehrungen genossen und im Rundfunk sein Leben Revue passieren lassen.
Es war ja eine sehr stürmische Generation, zu der ich gehörte, eine sehr revolutionäre. Und wenn ich heute auf das alles zurückblicke, dann habe ich mich ja nun schon oft gefragt, was war eigentlich wertvoller und für den Betreffenden besser, früh zu sterben wie die meisten dieser Generation. Es war ja eine Generation, die von vornherein kein langes Leben hatte. Viele sind im Krieg gefallen. Oder ist es eigentlich wertvoller, alt zu werden? Und sozusagen zu reifen und diese Krisen, die man mit seiner Generation mitgebracht hatte, zu einem Art klassischen Abschluss zu bringen, wie ich es versucht habe.
Am 4. Juni wird er aufgrund starker, vermeintlich rheumatisch bedingter Schmerzen ins staatliche Co-Hotel Schlangenbad im Taunus eingewiesen. Am 7. Juli stirbt Gottfried Benn in der orthopädischen Klinik der Freien Universität Berlin an einem erst 2 Tage vor seinem Tod erkannten Tumor. Auf eine letzte Postkarte an den Freund Friedrich Wilhelm Oelze schreibt er:
Jene Stunde wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt. Wir werden nicht fallen. Wir werden steigen.
Am 12. Juli wird Benn auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem beigesetzt. Die Trauergäste bekommen, ganz klassisch, Bach zu hören.
Mein Name ist Florian Iljes. Ich kümmere mich mit großer Leidenschaft um die Geschichten von Bildern, Büchern und von Menschen. 2 Dinge. Das eine ist, dass wir hier wirklich eine Erfüllung der Prophezeiung aus dem Gedicht haben. Also die Erde war weich für den Spaten in diesem Sommer seines Todes. Das zweite ist die letzten Zeilen von ihm, die eben heißen, wir werden steigen. Und dieses wir werden steigen, das begreife ich dann doch als eine zumindest vage Hoffnung, dass auch seine Seele in den Himmel kommen könnte. Das hat mich immer sehr fasziniert, wie dieser glühende Atheist dann am Ende seines Lebens doch immer mehr auch diese großen religiösen Sinnfragen in sich herangelassen hat.
Mein Name ist Sarah Garber, ich bin Literaturwissenschaftlerin an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg und ich habe ein Buch über Gottfried Benn und die unmittelbare deutsche Nachkriegsliteratur geschrieben. Also historisch finde ich super spannend, dass wir in Gottfried Benn einen richtigen Zeitzeugen für dieses 20. Jahrhundert mitsamt seinen Wechselfällen haben. Also in Benn kristallisiert sich tatsächlich so vieles. Er erlebt einerseits die Blüte im Berlin der Weimarer Republik. Er sieht im Totalitarismus Hitlers ein Versprechen auf eine totale Kunst. Er findet keinen Anschluss. Er zieht sich dann zurück. Er erlebt den Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges und wird zum literarischen wie auch mentalitätsgeschichtlichen Entlastungszeugen nach 1945. Und in dieser Biografie steckt literaturhistorisch einfach so viel, dass es da viel zu entdecken gab.
Ich bin in Berlin, als ich zur Jahrhundertwende nach Berlin gezogen bin, durch Frank Schirmacher, den Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zu Benn gekommen, weil wir damals hier die Berliner Seiten für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufgebaut haben und dafür sehr viel durch Berlin gegangen sind. Und es war immer wieder ein Gottfried Benn-Vers, der ihm durch den Kopf ging und den er mir dann zitierte. Und da merkte ich ganz langsam, was da für eine Energie in so einem einzelnen Vers steckt. Also hier in der Berliner Innenstadt, in der Wilhelmstraße, wenn wir da so vorbeiliefen durch dieses boomende neue Berlin des Jahr 2000, dann zog es Schirmacher plötzlich zu einer Fassade, die noch durchsiebt war von Schusslöchern des Zweiten Weltkriegs. Und da ging er dann hin und zitierte einen der für mich bis heute schönsten Verse von Gottfried Benn. Dieses unglaubliche Leben heißt Brücken schlagen über Ströme, die vergehen.
Gottfried Benn kommt am 2. Mai 1886 in Mansfeld in der Prignitz zur Welt. Sein Vater ist Pfarrer. Bald zieht die Familie nach Sellin in der Neumark. Dort wächst Benn auf, besucht das Gymnasium in Frankfurt-Oder, beginnt in Marburg ein Theologiestudium. Doch er will nicht Pfarrer werden, sondern Arzt. Gegen den Willen des Vaters geht er nach Berlin und studiert Medizin. Als seine Mutter schwer an Krebs erkrankt, verweigert ihr Mann aus religiösen Gründen die Gabe schmerzlindernder Medikamente. In dieser Zeit, es ist das Jahr 1912, arbeitet Benn in der Pathologie und seziert Leichen. Hier setzt sein Schreiben von Gedichten ein. Anfallartig kommt es über ihn.
Als ich die Morg schrieb, mit der ich begann und die später in so viele Sprachen übersetzt wurde, war es abends. Ich wohnte im Nordwesten von Berlin und hatte im Moabiter Krankenhaus einen Sektionskurs gehabt. Es war ein Zyklus von 6 Gedichten, die alle in der gleichen Stunde aufstiegen, sich herauswarfen, da waren. Vorher war nichts von ihnen da. Als der Dämmerzustand endete, war ich leer, hungernd, taumelnd und stieg schwierig hervor aus dem großen Verfall.
Mit einer Schockästhetik wird der 26-jährige junge Dichter schlagartig bekannt. In Gedichten wie »Kleine Aster« oder »Schöne Jugend« inspiziert er das Körperinnere von Toten. In einem weiteren berühmten Gedicht lässt er Mann und Frau durch eine Krebsbaracke gehen.
Hier diese Reihe sind zerfressene Schöße, und diese Reihe ist zerfallene Brust. Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich. Komm, hebe ruhig diese Decke auf. Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte, das war einst irgendeinem Manne groß und hieß auch Rausch und Heimat.
Mit solchen Gedichten war Benn ab 1919 in der von Kurt Pintus herausgegebenen Anthologie Menschheitsdämmerung präsent, in der ersten Reihe expressionistischer Dichter. Es sind bis heute die Gedichte Gottfried Benns, denen man zuerst begegnet, weil sie auch in der Schule behandelt werden.
In Schule und Grundlagenstudium habe ich Gottfried Benn, wie so viele von uns wahrscheinlich, zunächst als Repräsentanten der historischen Avantgarde kennengelernt, also als tabubrechenden Autor der sogenannten Morglyrik mit Gedichten wie »Kleine Aster« oder »Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke«, die unmittelbar aus dem Sektionssaal zu stammen scheinen.
Ich erinnere mich gut, die DDR ging dem Ende zu in Ostberlin. 1988, 89 kam mir diese phänomenale Anthologie Menschheitsdämmerung in die Finger. Die gab es als Taschenbuch, sogar in der DDR. Und da waren die Gedichte natürlich, die mich beeindruckt haben. Neben Trakel vor allen Dingen Gottfried Benn, die frühen Gedichte, also aus der Morg. Und das war, ich erinnere mich an das, also Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke. Das war auf der einen Seite anziehend, auf der anderen Seite auch natürlich für so einen jungen Menschen abstoßend. Ja, es war so kalt, also es hat sich kalt angefühlt, aber trotzdem auf eine Art faszinierend für jemanden, der gerade angefangen hatte, selber Gedichte zu schreiben. Ich glaube, das gehört einfach so zu diesen großen Leistungen der Kunst, dass es manchmal Kunstwerke gibt, die es gegeben haben muss, die etwas verändern, wie beispielsweise auch in der Malerei. Und doch sind es dann vielleicht nicht die Werke, die auf eine längere Zeit dich besonders ansprechen oder beschäftigen.
Für Ben selbst bleibt das Schreiben von Gedichten eine unsichere, anfallartige Sache, die er neben seiner ärztlichen Praxis als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten betreibt. Seine Erfahrungen in der Pathologie und als Sanitätsarzt im Ersten Weltkrieg hat er auch in kurze Prosa gefasst, den Rönne-Novellen.
Es waren ungefähr 2000 Leichen ohne Besinnen durch seine Hände gegangen, und das hatte ihn in einer merkwürdigen und ungeklärten Weise erschöpft.
Aus diesen Erschöpfungszuständen sucht er Auswege, macht Experimente mit Drogen.
O Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gange. Das Haar wird grau, die Jahre fliehen. Ich muss im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis blühen.
Immer auf der Suche nach ekstatischen, durchbruchsartigen Erfahrungen, die das Schreiben möglich machen oder nur im Schreiben überhaupt erlebt werden können.
Aber nun geben Sie mir bitte den Weg frei. Ich schwinge wieder. Ich war so müde. Auf Flügeln geht dieser Gang mit meinem blauen Anemonenschwert. Im Mittagssturz des Lichts, in Trümmern des Südens, in zerfallendem Gewölk, Zerstäubungen der Stirne, Entschweifungen der Schläfe.
In seiner Praxiswohnung in der Belle Alliance Straße, heute Mehringdamm, in Kreuzberg lebt Ben bevorzugt allein. Ein Zustand, den er für sein Schreiben unbedingt benötigt, hat aber ungezählte Affären. Nachdem seine erste, 7 Jahre ältere Ehefrau Edith Osterloh 1922 gestorben ist, gibt er die einzige Tochter Nele zu einer Familie nach Dänemark.
Wie er selbst sagt, bin kinder- und familienfeindlich und wünsche allen Kindern und Familien einen Aufenthalt in fremden Ländern. Also er war wirklich ein Unsympath, er war ein unglaublicher Schwerenöter, der jede Frau, die bei 5 nicht auf den Bäumen war, Komplimente hinterher warf, hinterher schrieb und so weiter. Ist alles nicht wirklich sympathisch, auch wie er Menschen ans Messer lieferte für einen guten Vers. Also keine großen Loyalitäten und daneben dieses ungeheure, monumentale, lyrische Werk.
Schleierkraut. Schleierkraut, Schleierkraut, rauschen, rausche die Stunde an, Himmel, die Himmel, lauschen, wer noch leben kann. Jeder weiß von den Tagen, wo wir die Ferne sehen. Leben ist Brücken schlagen über Ströme, die vergehen.
Bens isolationistischer Lebensentwurf gerät ins Wanken, als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen. Plötzlich sieht es so aus, als würde ihm die Geschichte in die Karten spielen. Während die politisch auf linker Seite engagierten Schriftsteller gezwungen sind, in die Immigration zu gehen, erhält Ben einen Posten an der Akademie der Künste und sammelt Unterschriften für den neuen Staat.
Wichtig für Ben war tatsächlich diese Hoffnung darauf, eine Weiche gestellt zu bekommen für eine bestimmte Vorstellung von totaler Kunst. Und was Ben sein Leben lang nicht nur in der späten Werkphase umgetrieben hat, war ja tatsächlich dieses extrem ehrgeizige ästhetische Programm, das eigentlich schon seiner Anlage nach zum Scheitern verurteilt ist, nämlich das Programm der absoluten Lyrik und Prosa. Und ich denke, da hatte er tatsächlich die, heute wissen wir natürlich, fehlgeleitete Vorstellung in der NS-Kulturpolitik, die ja zu Beginn durchaus zunächst auch in bestimmten Flügeln offen war für moderne Kunst, anschlussfähig zu sein.
Es gibt also den einen Pol, der sagt, Geschichte ist nicht mehr sinnhaftig. Also es gibt eigentlich keine Geschichte, keine Entwicklung. Und dann gibt es dieses andere, so ein Streben nach etwas ganz Großem. Die Götter tauchen ja oft auf, die dorische Welt bei Ben. Also dieses, dass du als Künstler nach etwas ganz Großem greifst, was anderen nicht möglich sein kann. Wie als wenn du versuchst, so die Flamme zu berühren. Und dabei kannst du dann natürlich sehr schnell auch die Finger verbrennen. Und das sehen wir ja auch bei Gottfried Benn, also in seiner Biografie, speziell um dieses Jahr 1933 herum.
Also da gibt es auch publizistische Grabenkämpfe. Es gibt einen unterschwelligen Konflikt, der öffentlich ausgetragen wird mit einer Figur wie Klaus Mann, der also eine ganz große Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringt, dass Benn nach 1933 in Deutschland verbleibt und sich sogar zum Beispiel in seiner Rolle als kommissarischer Vorsitzender der Sektion Dichtkunst in der Akademie der Künste engagiert und für diesen sogenannten neuen Staat einsetzt. Und darin kommen dann natürlich auch Ressentiments gegen die, die es sich vermeintlich leisten können, also wie die Familie Mann beispielsweise, zu emigrieren. Die Emigration, die Flucht, die Vertreibung wird dabei zum Badeurlaub stilisiert. Und das ist eine Position, von der Benn übrigens auch nach 1945 nicht abrücken wird.
Einen mahnenden Brief des ihn als Dichter verehrenden Klaus Mann erwidert Benn mit einer Rundfunkansprache, seiner Antwort an die literarischen Emigranten.
Der eigentliche Eklat besteht dann darin, öffentlichkeitswirksam im Radio, das heißt auch diese Medienlogik der Nationalsozialisten bespielend, nicht nur ihre Rhetorik, gegen die literarischen Emigranten aufzutreten. Und der Adressat dieser Rundfunkrede, der ist dann eigentlich auch gar nicht mehr Klaus Mann, sondern das ist die Nationalsozialistische Volksgemeinschaft, der Benn sich überraschend öffnet, wo er eigentlich vorher mit Volk und Gemeinschaft auch in den 20er Jahren gar nicht so viel zu tun haben wollte.
Ab Mitte 1934 rückt Benn von den Nationalsozialisten ab.
Da ist einerseits der Röhmputsch, der zu einer großen persönlichen Enttäuschung führt. Das bekannteste Zeugnis hierfür ist so ein berühmter Brief an Ina Seidel, in dem Benn erzählt, dass das Ganze jetzt zur schmierigen Komödie verkommt, was eigentlich mit so viel Potenzial angefangen hat.
Dass die Nazis Benn keineswegs für einen der ihren halten, bemerkt Benn spätestens ab 1936. Zu seinem 50. Geburtstag ist in der Deutschen Verlagsanstalt ein Band mit ausgewählten Gedichten erschienen. Diese werden nun in dem SS-Blatt »Das Schwarze Korps« als warme Luft und wieder natürliche Schweinereien bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich, zu seinem persönlichen Schutz, bereits in die Wehrmacht zurückgezogen. Für ihn die aristokratische Form der Emigration. Als Militärarzt in Hannover erlebt er, äußerlich isoliert, einen neuen Aufbruch in seinem Schreiben.
Gottfried Benn ist die gesamten wilden, goldenen, rauschhaften 20er Jahre in Berlin. In diesen 20er Jahren entsteht auch für mich keine Lyrik, die mich nachhaltig in den Bann zieht. Er lebt in dem Moment wirklich an dem Ort, wo Kultur, Weltgeschichte geschrieben ist, aber das scheint ihn eher zu verstören. Und seine Zeit kommt eigentlich überhaupt erst wieder nach sehr langer Zeit. Also man kann fast sagen, wenn man diese frühen expressionistischen Gedichte nimmt, fast erst 20 Jahre später, während seiner Zeit als Militärarzt in Hannover, als er da eben im Park sitzt im Sommer in den 30er Jahren und plötzlich wieder ein zweites Mal wie in einem Rausch diese ungeheuren Gedichte aus ihm herausströmen.
Astern schwelende Tage, alte Beschwörung, wann? Die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor, was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? Noch einmal das Ersehnte, den Rausch der Rosen, du, der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht, Die Schwalben streifen die Fluten und trinken Fahrt und Nacht.
In klassisch gereimten Gedichten, 3 oder 4 Strophen lang, beginnt Ben in Hannover eine Art geistigen Schutzwall um sich zu errichten. Der Kernbestand der späteren Sammlung, statische Gedichte. Strömende Melodien, aber nicht so hemmungslos verfließend wie die Verse vom Schleierkraut, sondern in einem gefassteren Ton. Die Gedichte lassen sich unmittelbar aus Natureindrücken herleiten, lassen aber zugleich reiche geschichtsphilosophische Deutungen zu.
Der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Also da sind wir ja noch in der Mitte des Sommers. Und dann kippt aber dieses Gedicht schon in so einen Spätsommer hinein. Und ich erinnere mich daran, dass ich öfter auch in brandenburgischen Landschaften stand, wie zum Beispiel an der Oder in Lebus, wo mir diese Zeilen durch den Kopf gegangen sind. Also eine Flusslandschaft, so wie dieses Gedicht dann auch endet mit den Schwalben. Und ich glaube, dass das was ganz Besonderes ist, wenn man Gedichte mit sich tragen kann. Und das ist bei einigen Gedichten von Gottfried Benn für mich so, aber auch in unterschiedlichen Lebensphasen waren das durchaus auch unterschiedliche Gedichte.
Eigentlich eine schöne Naturkulisse, die hier sehr im Kontrast steht zu dieser elegischen, melancholischen Grundstimmung. Das ist ein Gedicht, das auch einsteht für die Resignation der statischen Gedichte und für das, was Ben eigentlich mit Statik meint, nämlich absolute Entwicklungsskepsis.
Ich halte das für ein wirklich vollendetes Gedicht. Es kann natürlich sein, dass es uns heute beinahe ein bisschen altmodisch vorkommt, in einigen Passagen des Gedichts. Es ist nicht ohne Pathos. So etwas wie das Ersehnte der Rosen-Du, das könnte natürlich auch aus einem Schlager sein, aber es ist sehr gut eingebettet in diese beiden ins Bild gesetzten Zeilen, der Sommer stand und lehnte und auch dieses Endbild im Gedicht, die Schwalben, sie trinken Fahrt und Nacht. Und ich dachte mir immer, aber es muss ja im Reim bleiben, sie trinken Nacht und Fahrt. Aber das ist ja im Prinzip im Reim nicht möglich. Aber so habe ich es immer für mich auch aufgesagt.
Das ist, was einen kriegt, diese absolut manierierte Bildhaftigkeit. Noch einmal das Ersehnte, den Rausch der Rosen, du. Das ist ja auch geradezu eine dionysische Üppigkeit, die da heraufbeschworen wird. Man kann geradezu die Rosen riechen. Man ist selbst so ein bisschen berauscht von dieser Lyrik.
Ben schreibt diese 9 Gedichte ohne Aussicht auf ein Publikum. Nach dem Eklat mit dem Schwarzen Chor ist ihm durch seine militärischen Vorgesetzten jede weitere Publikation verboten. Aber ganz ohne Resonanz schreibt er nicht.
Er schreibt für sich, er schreibt für seine Schublade, er schreibt für den engsten Bekanntenkreis, also für Leute wie Friedrich Wilhelm Oelze, den Bremer Kaufmann, der zu seinen engsten Freunden gezählt hat. Und er hat im Grunde gerade in diesen Phasen beispielsweise in Hannover, aber später dann auch während seiner Stationierung in Landsberg an der Warthe, eigentlich optimale literarische Produktionsbedingungen und ist in dieser Phase auch sehr produktiv.
Am 1. August 1936 eröffnet Hitler in Berlin die Olympischen Spiele. Ben ist in Hannover, tut Dienst in der Kaserne, macht Sonntagsausflüge mit dem Omnibus oder er sitzt im Stadthallenrestaurant und notiert Verse auf die Rückseite der Speisekarte.
Einsamer nie als im August, Erfüllungsstunde, im Gelände die roten und die goldenen Brände, doch wo ist deiner Gärtenlust? Die sehen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise. Doch wo sind Sieg und Siegsbeweise aus dem von dir vertretenen Reich? Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge. Dienst du dem Gegenglück, dem Geist.
Einsamer nie als im August, das ist für mich ein Kerngedicht für meine Liebe zu diesem Lyriker, weil ich auch ein eine Nähe spüre zu dieser Einsamkeit im August. Was darin eigentlich steckt, ist, dass er beschreibt diese Unmöglichkeit der Lebensfreude der Natur, die in dem Moment sich ereignet, wenn die Sonne scheint und wenn ein herrlicher, südlicher, saftiger Tag im August aufzieht, dass das eine solche quasi überirdische Verheißung ist, wo man als Mensch eigentlich gezwungen ist, dem zu entsprechen. Und wenn man aber selbst dieser Herrlichkeit eines sonnigen Augusttages im Innern nicht entspricht, entsteht eine unglaubliche Einsamkeit, weil man das Gefühl hat, die Welt hat sich von einem entfernt oder man kann sich selbst nicht mit der Welt verbinden. Und das steckt für mich in diesem ersten Vers, in diesem einsamer nie als im August.
Wir haben hier wiederum eigentlich eine Variation dieses Grundmotivs der statischen Gedichte des vereinzelten Künstlers, das in Suchbewegungen und in Selbstkonfrontation sein Dasein rechtfertigt. Also dieses Ich von Einsamer Nie, das erlebt sich ja geradezu auf melodramatische Art als exzentrisch und vereinzelt. Es ist Einsamer Nie. Es kann sich eigentlich mit überhaupt keinem sozialen oder auch natürlichen Referenzsystem mehr in Bezug setzen, weder mit der Natur noch mit anderen Menschen. Der Blickkontakt oder auch der Weingeruch, die Geselligkeit, all das ist die Sache dieses Ichs nicht, sondern sein Glück ist das Gegenglück des Geistes.
Und dann kommen Verse, die für mich unglaublich typisch für das sind, was Ben so einzigartig macht. Es kommen diese Zeilen, die heißen: Die roten und die goldenen Brände. Doch wo ist deiner Gärten Lust? Die Seen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise. Das sind alles lyrische Bilder, die, wenn man sie befragt auf ihre Substanz, was sind reine Äcker? Ganz schwierig. Und im August heißt das eigentlich nur, sie sind abgemäht, aber das ist eigentlich ja von der eigenen Vorstellung her nichts Reines, wie so Stoppelfelder nach dem großen Abmähen der Getreidefelder. Aber dieses, die Äcker rein und glänzen leise, ist gerade, weil man gar keine eigene Vorstellung davon hat oder weil es auch gar keinen Bezug gibt zu einer Wirklichkeit, entsteht Poesie.
Einsamer Nie kulminiert mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und ist gewissermaßen auch Ausdruck einer Zurückgezogenheit, einer, vielleicht ist das zu groß, also eine Art inneren Emigration eines Intellektuellen, der vorher gewissermaßen auf Abwege gekommen ist, um es vielleicht freundlich auszudrücken, auch mit mehreren Schriften, die er veröffentlicht hat. Ich kann das empfinden, dieses Einsamer Nie, ja, ein Sommergedicht, was beschrieben wird, wo sind die Siegsbeweise, ja, dieses Reichs. Doch hat es eine gewisse Zurückhaltung. Also es ruft nicht auf zur Rebellion und versteigt sich auch in etwas, was wir bei Gottfried Benn sehr oft finden, mit dieser letzten Zeile. Dienst du dem Gegenglück, dem Geist, als ob das möglich wäre.
Das zeigt natürlich auch, dass er spätestens in diesem Jahr realisiert hatte, dass der Nationalsozialismus nicht dem Geist dient, sondern dass das das Gegenteil von dem ist, was dort propagiert wird. Und insofern kann man dieses Gedicht ganz unbedingt auch als ein Selbstporträt lesen, ein Selbstporträt im heißen August 1936, als ein Selbstporträt in dem Moment, wo er selbst merkt, nicht mehr Teil der Bewegung zu sein, auch einen Schmerz darüber, ja, weil das war ja auch der fatale Zauber, die Verführungskraft, die ihn da 33 mit reingezogen hat.
Aus der isolierten, zur Tatenlosigkeit verurteilten Position des Denkers formuliert Ben einen gegenläufigen Machtanspruch, der es aufnehmen möchte mit denen, die in der realen Welt das Sagen haben.
Wer allein ist, ist auch im Geheimnis, immer steht er in der Bilderflut ihrer Zeugung, ihrer Keimnis, selbst die Schatten tragen ihre Glut. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart. Mächtig ist er der Vernichtung, alle Menschlichen das nährt und paart. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann, nicht mehr stirb und nicht mehr werde. Formstill sieht ihn die Vollendung an.
Das ist natürlich etwas trügerisch. Die erste Verszeile, wer allein ist, ist auch im Geheimnis, lädt tatsächlich dazu ein, zu denken, dass jeder, der Einsamkeit erlebt, Anteil haben kann an dieser Form von privilegierten Zugang zur Kunstsphäre. Dem ist natürlich nicht so, sondern auch hier wird eigentlich wieder die Sonderrolle des Künstlers evoziert, die Bindungslosigkeit als Prämisse für einen privilegierten Zugang zum schöpferischen Wort.
Wer allein ist, das ist nun das klassischste Selbstporträt, glaube ich, das Ben schreiben kann. Wir kennen diesen Ausruf von ihm, oh, und dann wieder dieses Alleinsein. Also das war schon immer für ihn eigentlich die Bedingung für jede Form von Lyrik und auch letztlich die Bedingung von jeder Form von Liebesbeziehung, die er all seinen Affären von Anfang an vermittelt hat, dass es ihm immer nur um den kurzen Rausch geht, aber dann wieder um den Rückzug.
Im lebensweltlichen Vollzug wird die Zeugung despektierlich in den Niederungen des Körperlichen verortet, nämlich im, Zitat, Menschlichen, das nährt und paart. Also das ist die profane Zeugung. Und die Zeugung und Potenz, die der Dichter hingegen erlebt, die ist eine andere. Sie ist platonisch gedacht, sie hat Anteil an überzeitlichen Ideen. Ich lese da auch einen Verweis auf Platons Höhlengleichnis in der ersten Strophe, wenn selbst die Schatten eine Glut der Bilder tragen.
Nicht mehr stirb und nicht mehr werde. Das ist auch eine programmatische Absage an berühmte Verse von Goethe.
Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Wer allein ist, ist ein großartiges Gedicht, weil Ben es hier tatsächlich schafft, sein Ideal ästhetischer Autonomie und absoluter Lyrik annäherungsweise einzulösen. Das gelingt ihm durch einen grammatischen Kniff in der letzten Verszeile, wo es dann heißt, Formstill sieht ihn die Vollendung an. Also die Vollendung, das ist hier das Kunstwerk. Und das Kunstwerk wird durch eine aktive Verbform selbst zum Handlungsträger, während der Künstler zum passiven, eben angeblickt werdenden Objekt verfällt.
Man wird uns dieses Wer allein ist jetzt nicht mehr abnehmen, weil es gibt es schon. Also müssen wir anders herausfinden, was das bedeutet für uns. Das ist aber immer ein Weg, wenn man, glaube ich, Gedichte schreibt, der nach innen führt. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist da drin? Schlägt da noch ein Herz oder ist alles schwarz da drinnen? Und ich glaube, das ist die Frage, die können wir auch von Ben ganz gut ableiten.
Ende Juni 1937 wird Ben zum Dienst am Reichskriegsministerium abkommandiert. Er verlässt Hannover, zusammen mit Hertha von Wedemeyer, die er dort kennengelernt hat, und bezieht eine Wohnung in der Bozener Straße 20 in Berlin-Schöneberg, die gültige Adresse bis zu seinem Tod. 1938 wird er aus der Reichsschriftungskammer ausgeschlossen, was einem Berufsverbot als Schriftsteller gleichkommt. Er bleibt bei der Wehrmacht und schreibt heimlich weiter. Seine Gedichte und Prosaschriften gehen an den Freund Oelze in Bremen, der sie für ihn verwahrt. Den Krieg erlebt er zuerst als Arzt im Berliner Bendlerblock, dann in einer Kaserne in Landsberg an der Warthe.
Nichts Träumerischeres als eine Kaserne. Zimmer 66 geht auf den Exerzierplatz. Drei kleine Eberreschen stehen davor, die Beeren ohne Purpur, die Büsche wie braun beweint. Es ist Ende August, noch fliegen die Schwalben, doch zu den großen Zügen schon versammelt. Eine Bataillonskapelle übt in einer Ecke, die Sonne funkelt auf Trompeten und Schlagzeug, die Himmel rühmen spielt sie und ich schieß den Hirsch im wilden Forst. Es ist das fünfte Kriegsjahr und hier ist eine völlig abgeschlossene Welt, eine Art Beguinage, die Kommandorufe sind etwas Äußerliches, innerlich ist alles sehr gedämpft und still.
Während das große Morden in den Konzentrationslagern geschieht und die Städte in Trümmer sinken, kann Ben in der Abgeschiedenheit seelenruhig seine Position bestimmen.
Das, was lebt, ist etwas anderes als das, was denkt. Dies ist eine fundamentale Tatsache unserer Existenz und wir müssen uns mit ihr abfinden. Statue, Vers, hinterlassungsfähiges Gebilde. Ich gehe das Leben an und vollende ein Gedicht. Alles, was sonst das Leben betrifft, ist fragwürdig und unbestimmt. eine Verbindung mit dem Religiösen empfinden wir nicht mehr als tatsächlich, von der Verbindung mit dem sogenannten Nationalen ganz zu schweigen, als tatsächlich erfinden wir nur seine Fügung in ein ausdrucktragendes ästhetisches Werk. Die biologische Spannung endet in Kunst.
Ben versinkt von 1936 bis 1948 in der kulturpolitischen Versenkung. Er stand ja bei den Nationalsozialisten im Ruch einer entarteten Kunst. Er durfte dort nicht publizieren. Das hat ihm aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht unbedingt geholfen, publizistisch wieder Fuß zu fassen. Auch unter den Vorzeichen der Alliierten Kulturpolitik galt Ben zunächst als gecancelt und hatte extreme Schwierigkeiten, in Deutschland wieder einen Verlag zu finden, überhaupt in den westlichen Besatzungszonen.
Bei Kriegsende zurückgekehrt in das zerstörte Berlin, findet er das Haus in der Bozner Straße beschädigt, aber noch bewohnbar. Seine Frau Hertha flieht westwärts und nimmt sich aus Angst vor der Roten Armee das Leben. Ben bleibt in Berlin und eröffnet seine ärztliche Praxis wieder. Dann geschieht, was nicht zu erwarten war. Auf einmal ist er als Autor gefragt wie noch nie. Ausgangspunkt ist die Gedichtsammlung, an der er seit der Zeit in Hannover in aller Stille gearbeitet hat.
Nicht ohne Grund sind die statischen Gedichte tatsächlich auch in der Erstausgabe von 1948 in der Schweiz erschienen. Und über diesen Umweg der Schweiz gelingt Ben dann tatsächlich mit den statischen Gedichten, die wir als eigentliches Artefakt des Comebacks begreifen können, eben der Durchbruch.
Der Wiesbadener Limes Verlag erwirbt die Rechte für den Abdruck in Westdeutschland. Ab 1949 erscheint nun ein Buch nach dem anderen. Ben hat genug in der Schublade und er schreibt weiter. Lyrik, Prosa, eine Autobiografie. Rühmende Aufsätze und Artikel über ihn sind zahlreich. Er wird zu Vorträgen an Universitäten und im Rundfunk eingeladen. Er erhält 1951 den Büchnerpreis.
Wir möchten Sie heute, verehrte Hörer, bekannt machen mit einem neuen Buch von Gottfried Benn, Doppelleben.
Mich verwundert das gar nicht so sehr, weil, wie soll ich das sagen, nur weil der Krieg vorbei war und es keine NSDAP mehr gab, waren ja auch diese Leute noch da. Und viele sind in ähnlichen Ämtern geblieben. Und ich glaube schon, dass es da auch Leute gab, die sich gern mit so jemandem wie Gottfried Benn auch geschmückt haben. Dass es diese anderen Strömungen gab, der Immigranten oder auch die Leute, die dann Benn gar nicht geschätzt hat, wie Bertolt Brecht und andere. Oder auch diese Kämpfe, also diese Richtungskämpfe, die es auch schon davor gab. Das ist offensichtlich.
Wir finden nach 1945 in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung diese Ressentiments gegen die Emigrierten, auch gegen die Leute, die nach Deutschland zurückkommen. Und Gottfried Benn in seiner Vehemenz, sich da auch nicht entschuldigen zu wollen, sich nicht bekehren zu lassen, wird er sehr anschlussfähig. Er hat ja dann tatsächlich auch in seinem berüchtigten Radiogespräch mit Peter de Mendelssohn genau diese Art von Anti-Emigrationsressentiments weiterhin befeuert und hat noch im Nachgang das Verbleiben in Deutschland gerechtfertigt und sein Gegenüber, das muss man sich mal vorstellen, jemanden, der tatsächlich Fluchterfahrung hatte, in eine Position der Rechtfertigung gebracht.
Herr von Mendelssohn, würden Sie die Güte haben, mal zu sagen, wovor sollte man emigrieren?
Es ist eben an jedem selbst, der sich damit beschäftigt, daran das zu hinterfragen, wie er die Rolle des Künstlers sieht, also des Künstlers in Diktaturen und eben auch darüber, wie man darüber Auskunft geben kann. Also wie wahrhaftig ist etwas oder wie soll ich sagen, plötzlich kommst du doch wieder hinterm Strauch hervor. Aber ich würde das nicht ganz so kritisch sehen, aber es ist zumindest etwas, wo ich sagen würde, da ist jetzt Gottfried Benn auch nicht unbeschadet aus dieser Zeit hervorgegangen. Also dieser Makel oder wie man das nennen will, klebt schon an ihm.
Doppelleben, das ist natürlich ein großartiger Titel, weil es einerseits Benns Kunstverständnis unterstreicht, die Teilung der Identität in das schöpferische Ich und das diesen äußeren Lebensvollzug zum Beispiel auch mit ärztlicher Praxis absolvieren muss. Aber das Doppelleben nach 45, das zeigt natürlich auch ein sehr gutes Gespür dafür, wie viele Menschen sich in der Zeit gefühlt haben. Also die gespaltene Identität, dieses nur äußerlich auch diese 12 Jahre NS-Diktatur mit überstanden zu haben, mitgestaltet zu haben, da trifft Ben natürlich einen guten Nerv der Zeit.
Ben entschuldigt sich nicht. Dennoch zieht er auf seine Weise Bilanz. In Gedichten, wie er sie zuvor noch nicht geschrieben hatte, versucht er sich selbst auf die Spur zu kommen.
Es ist ein Garten, den ich manchmal sehe, östlich der Oder, wo die Ebenen weit, ein Graben, eine Brücke, und ich stehe an Fliederbüschen blau und rauschbereit. Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere, der sich am See in Schilf und Wogen ließ. Noch strömte nicht der Fluss, vor dem ich schauere, der erst wie Glück und dann vergessen hieß. Es ist ein Spruch, dem oftmals ich gesonnen, der alles sagt, der er dir nichts verheißt. Ich habe ihn auch in dies Buch versponnen. Er stand auf einem Grab. Tu sais, du weißt.
Es gibt ein paar Punkte in diesem Gedicht, die mich immer wieder elektrisieren. Da ist einerseits dieses Wort rauschbereit. Er nutzt das für den Fliederbusch. Der Flieder ist auch mein Lieblingsgewächs überhaupt, hat damit zu tun, sicher, dass er genau in meiner Kindheit immer an den Tagen meines Geburtstags geblüht hat, Anfang Mai. Und für den hat eben Ben dieses herrliche Wort rauschbereit erfunden. Das ist in die deutsche Sprache übergegangen, und wenn noch nicht, dann sollte es das, weil natürlich Ben selbst ein sehr rauschbereiter Mensch war, der es mit allen versucht hat, mit Koffein, mit Kokain, mit Alkohol, mit unzähligen Affären. Er wollte sich selbst immer wieder in einen rauschhaften Zustand versetzen, weil er hoffte, dass aus diesem dann besonders starke Lyrik entsteht. Wir wissen heute, die stärkste Lyrik ist immer entstanden, wenn er weitgehend nüchtern war und wenn er eher über diese vergangenen Rauschbereitschaften Rechenschaft abgelegt hat.
Vielleicht nur in diesem einzigen Gedicht, entstanden, als er schon über 60 war, begegnet sich Ben als Kind. Er sieht sich von außen, als einen anderen, in der dritten Person.
Das zweite, auch rein sprachlich, dieses ganz merkwürdige: Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere, und dann, der sich am See in Schilf und Wogen ließ. Das ist vollkommener Unsinn. Man weiß überhaupt nicht, was macht der? Der lässt sich in Schilf und Wogen. Aber was lässt er sich denn? Also es fehlt entweder Treiben, aber man lässt sich ja, wenn, vielleicht in den Wogen treiben an diesem Teich, aber nicht im Schilf. Also man sieht, es ist nicht ableitbar in die Logik und auch nicht ableitbar in die Natur. Man hat aber dennoch sofort ein Bild vor Augen. Man sieht einen Teich vor sich, in dem sitzt ein Knabe. Und das Wasser schwappt ans Ufer, und das finde ich so umwerfend, wie er Sprache neu zusammensetzt und die Sprache selbst zum Wogen bringt und man vollkommen vergisst, dass es sich hier um eine grammatikalische Absurdität handelt, aber darum geht es eben nicht.
Mit diesem Gedicht beginnt die späte Lyrik Bens, in der es zunehmend Verse gibt, in denen sich nicht nur der einsame, auf Abgrenzung bedachte Künstler spiegelt, anders als noch in den statischen Gedichten. Es entstehen Gebilde, die einen gemeinmenschlichen Zugang erlauben. Das liegt nicht zuletzt daran, wie diese Gedichte von der Vergänglichkeit sprechen, weit entfernt von der Kälte, mit der dieser Dichter einmal begonnen hatte.
Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere. Das berührt mich selbst unglaublich immer wieder, weil ich dann natürlich auch mich selbst als 10-, 11-Jährigen sehe und auch selbst sehe, wie ich dazu versuche, eine Distanz einzunehmen. Das ist in meinem persönlichen Falle sehr autobiografisch, weil ich mit 10, 11 Jahren meinen Vater verloren habe und ich immer meine eigene Geschichte darin insofern sehe, als ich auch immer denke, das war ein anderer als der nach diesem Tod, der genau in diesem Moment gewesen ist. Und deshalb, ich trauere diesem Knaben auch hinterher, weil es natürlich eine heile Welt gewesen ist, die mit diesem Tod meines Vaters unbarmherzig zu Ende ging. Und insofern ist in dieser tiefen persönlichen Verbindung, die ich zu diesem Vers habe, wahrscheinlich auch der Grund bewahrheitet, warum ich dieses für mein wichtigstes Gedicht von Ben halte.
Die 50er Jahre sind für Ben die beste und entspannteste Zeit. Mit seiner dritten Frau, der Zahnärztin Ilse Kaul, lebt er in der Praxiswohnung am Bayerischen Platz. Abends sitzt er in einer der umliegenden Kneipen, trinkt sein Bier und macht Notizen für neue Gedichte. Dabei erfindet er sich noch einmal neu, schreibt skizzenhafte Verse in einem lockeren Parlandoton, die sich von seinen klassischen Strophen stark unterscheiden.
Sie können schon als Reaktion auf diese sehr einseitige, kulturkonservative Rezeption der statischen Gedichte gelesen werden, die Ben dann in den 50er Jahren irgendwie tatsächlich auch ein bisschen auf die Nerven ging. Er hat in Briefen zum Beispiel an Friedrich Wilhelm Oelze dann auch geschrieben, man muss doch immer mal wieder den Ast absägen, auf dem man sitzt, nur so kommt man voran. Das ist einer der Gründe, glaube ich, warum er sich überhaupt so diesem Parlandoton zuwendet. Und es zeigt auch, wie offen der späte Ben dann durchaus nochmal für ästhetische Umstellungen war.
Teils, teils. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, wurde auch kein Chopin gespielt, ganz amusisches Gedankenleben. Mein Vater war einmal im Theater gewesen, Anfang des Jahrhunderts, Wildenbruchs Haubenlerche. Davon zehrten wir, das war alles.
Ja, das ist auch Gottfried Benn, also der andere Benn. Brillante Ironie, auch eine gewisse Boshaftigkeit, aber immer auch ein genaues Erkennen und auch in Bezug auf Kindheit oder ja, dieses Haus der Eltern. Natürlich auch eine Art von Verlust, Verlusterfahrung und doch so ein Wissen darum, ein Wissen um die Dinge, also was etwas ist. Und dass wir auch möglicherweise von den Antworten auf bestimmte Fragen befreit sind.
Nun längst zu Ende, graue Herzen, graue Haare, der Garten in polnischem Besitz, die Gräber teils, teils, aber alles slawisch. Oder nice Linie für Sarginhalte ohne Belang, die Kinder denken an sie, die Gatten auch noch eine Weile, teils, teils, bis sie weiter müssen, Sela, Psalmenende.
Das ist ja eine Art Sprechgesang, gerade wenn man ihn selbst im Ohr hat dazu. Und es hat so ein unglaubliches Raunen, was dazu führt, dass die Zeitebenen verschränkt werden. Das scheint mir auch eine der großen lyrischen Leistungen von Ben zu sein, wie es ihm immer wieder gelingt, diese Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in einem Wort, in einem Vers miteinander zu verschränken.
Heute noch in einer Großstadtnacht, Kaffeeterrasse, Sommersterne, vom Nebentisch Hotelqualitäten in Frankfurt, Vergleiche. Die Damen unbefriedigt, wenn ihre Sehnsucht Gewicht hätte, wöge jede 3 Zentner.
Dann kommt diese Sommerterrasse, da ist man plötzlich vollkommen in der Gegenwart dieser 50er Jahre. Das ist dann natürlich auch, wenn er über die Frauen spricht, ja, ein bisschen verschmockte Altherren-Lyrik, würde man heute sagen, ja, dann ist es auch einfach ein Herr, der sich auslässt über die Schönheit der Frauen am Nebentisch. Das wird aber auch verschränkt miteinander.
Also diese Ironie ist schon, würde ich wirklich sagen, brillant und boshaft. Und es gibt jetzt ganz bestimmt auch Leute, die sagen würden, ja, aber das ist doch gar kein korrektes Gedicht, was da teilweise erzählt wird. Also gerade in unseren heutigen Zeiten. Also dass diese Stelle mit der Sehnsucht ja, und dem Gewicht.
Aber ein Fluidum, heiße Nacht aller Reiseprospekt und die Ladies treten aus ihren Bildern. Unwahrscheinliche Botis, langbeinig, hoher Wasserfall. Über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben nachzudenken.
Teils, teils ist ein großartiges Gedicht, weil sich darin einfach ganz viel zeigen lässt, was den späten Ben ausgemacht hat. Ganz toll zum Beispiel die dritte Strophe, die eigentlich so ganz disparate Impressionen und Szenen des urbanen Lebens vor Augen stellt, in der dann die Hotelqualitäten in Frankfurt ganz gleichberechtigt protokolliert und beobachtet werden, wie die Eheprobleme am Nebentisch oder auch das erotische Reizpotenzial der Großstadt, also wenn die unwahrscheinlichen Beauties aus den Bildern treten, über deren Hingabe man sich gar nicht erlauben kann, nachzudenken.
Ehepaare fallen dem gegenüber ab, kommen nicht an, Bälle gehen ins Netz, er raucht, sie dreht ihre Ringe. Überhaupt nachdenkenswert, Verhältnis von Ehe und Mannesschaffen, Lähmung oder Hochtrieb. Fragen, Fragen, Erinnerungen in einer Sommernacht, hingeblinzelt, hingestrichen. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, nun alles abgesunken. Teils, teils das Ganze, Sela, Psalmenende.
Ich finde, dieses Gedicht hat eine unglaubliche Wärme, sehr ungewöhnlich für ihn, eine Gelassenheit, auch dieses überraschende, abschließende Sela, Psalmenende, also auch dieses biblische in der Erinnerung an sein eigenes Elternhaus, von dem er sich sehr abgrenzt, greift er dann doch in der lyrischen Form eigentlich zu biblischen Erzählweisen. Also das ist für mich einfach ein zentrales, bedeutendes Gedicht, weil es eine Lebensgeschichte quasi in wenigen Worten erzählt.
Auch Bens Prophetie, sein Lebensalter betreffend, geht auf ein Bibelwort zurück. Psalm 90 in der Lutherübersetzung.
Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn's hochkommt, sind's 80 Jahre.
Wenig bekannt ist, dass Ben in seiner Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten ein sozial eingestellter Arzt war und bei bedürftigen Patienten auch mal ein Auge zudrückte bei der Berechnung des Honorars. Darüber machte er keine Worte, es fiel nicht in die Sphäre der Kunst. Doch häufen sich in den späten Palando-Gedichten Formeln wie »Das sind doch Menschen« oder »Menschen getroffen«.
Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass er nahbar war. Er hat diesen Humor, also auch diesen Berliner Humor, den es ja gar nicht mehr gibt. Er hat diese Ironie und ich glaube auch, dass er durchaus am Gespräch interessiert war. Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen, ihn irgendwo zu treffen und auch nicht zu denken, oh, er ist jetzt so ein großer Künstler, den man nicht ansprechen kann, wo man vielleicht denken würde, ah, wie es manchmal so ist, dass er sozusagen diese Unbedingtheit auch hatte, dass er diese Flamme berühren wollte, das imponiert mir schon. Deswegen würde ich auch die Dinge, die Irrungen, Wirrungen oder auch die Verfehltheiten seines Lebens nicht so vorrangig sehen, sondern ich würde einfach als Mensch versuchen, ihn so zu sehen, wie wir Menschen sind.
Womöglich sind es gerade die Verfehlungen, die Ben weiterhin interessant machen und zu einem dankbaren Forschungsgegenstand.
Ich hatte da keine Berührungsängste. Im Gegenteil, ich denke, das ist ja gerade die schwierigen Gestalten, die schwierigen Männer dieses 20. Jahrhunderts sind, die uns helfen, totalitaristische Strömungen zu verstehen. Und ich bin ja kein Ben-Fangirl, sondern ich wollte ja gerade schauen, was anfällig macht für totalitäre Bewegungen.
Wenn er versucht zu denken, wenn er versucht zu theoretisieren, dann wird es schlicht in dem Moment, wo er nur an die Worte glaubt, in dem Moment, wo er nur die Worte fließen lässt, da wird es ganz tief und intelligent und unerschließbar. Das macht ihn aus.
Ich glaube, dass wir uns natürlich in bestimmten Lebensphasen immer auch Gedichte suchen, die mit uns zu tun haben. So wie diese Glocken auch.
Nur zwei Dinge. Durch so viel Formen geschritten. Durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät bewusst, es gibt nur eines. Ertrage ob Sinn, ob Sucht, ob Sage dein fernbestimmtes Du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich.
Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Der Dichter Gottfried Benn. Ein Feature von Norbert Hummelt. Es sprachen Josephine Köhler und Stefan Roschi. Ton und Technik Tanja Hiesch und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Frank Hertweg und Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2026.